an diesem Karfreitag, an diesem besonderen Tag. Wir preisen dich, dass du uns erkauft hast, uns zu deinem Eigentum gemacht hast. Und so wollen wir dich loben und preisen an diesem Abend, dir alle Ehre geben und dich von Herzen bitten, dass du auch jetzt durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort zu uns sprichst. Amen. Ja, ihr Lieben, ich möchte ein kurzes Wort aus dem 2. Korintherbrief euch vorlesen, in dem diese Botschaft des Karfreitag zusammengefasst wird in folgenden Worten. Und zwar in 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 19 bis 21. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt und ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ihr Lieben, Karfreitag. Die Botschaft von Karfreitag hat damit zu tun, dass es ein gewaltiges Problem gibt in unserem Leben als Menschen, das zu dem größten Problem überhaupt gehört. Ich sage es einmal in einer biblischen Wendung. Das Problem, in dem wir Menschen uns befinden, ist das verlorene Paradies. Das verlorene Paradies. Und wenn wir davon reden, das ist ein Wort natürlich aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, dann müssen wir zurückgehen. Die Botschaft von Karfreitag hat zu tun mit dem Anfang der Menschheitsgeschichte. Ganz am Anfang. Mit Adam und Eva. Mit den ersten Menschen, die Gott geschaffen hat. Und wir müssen zurückgehen in diese Phase, ganz am Anfang, wo Gott den Menschen geschaffen hat. Und er hat den Menschen geschaffen und hat ihn in einen Garten gesetzt. Das heißt dort der Garten Eden. Auch das Wort Paradies verwenden wir dafür. Nun, hier ist von einem Garten die Rede, von einem Zustand die Rede, in dem die Menschen waren, so wie Gott sie gewollt hat und geschaffen hat. Und davon müssen wir ausgehen, ihr Lieben, das ist wichtig. Das sind keine Märchen, die uns da die Bibel erzählt, auch wenn vielfach Menschen das als Märchen verstehen. Aber darauf geht es zurück, sonst hätte Karfreitag keinen Sinn. Es geht darauf zurück, dass Gott den Menschen geschaffen hat und ihn in einen Zustand geschaffen hat, der von zwei wesentlichen Dingen geprägt war. Wenn man diesen paradiesischen Zustand der ersten Menschen beschreiben würde, dann würde man sagen, da gibt es zwei Kennzeichen, die entscheidend waren. Das erste Kennzeichen war die unglaublich innige, ungebrochene, ungetrübte Gemeinschaft des Menschen mit seinem Schöpfer. Eine Gemeinschaft, die aufgebaut war auf Vertrauen, auf absolutes Vertrauen und auf Gehorsam. In der Mitte des Gartens war ein Baum, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. An diesem Baum hat sich sozusagen immer wieder deutlich gemacht, ist deutlich geworden, inwieweit der Mensch Gott vertraute, indem Gott ihm sagte, von diesen Früchten des Baumes sollt ihr nicht essen. Es ging hier nur um die Frage des Vertrauens. Ob Gott dem Menschen vertrauen kann, dass er ein Gebot gibt und der Mensch weiß, dieses Gebot ist das Allerbeste für mich. Ihr Lieben, diese innige Gemeinschaft, von der hier die Rede ist, das ist das eine große Kennzeichen des paradiesischen Zustandes. Es heißt dort, dass Gott den Menschen geschaffen hat zu seinem Ebenbild. Ein großartiges Wort. Das ist eines der unglaublichsten Aussagen der Heiligen Schrift, wo Gott sagt, dass er den Menschen geschaffen hat zu seinem Ebenbild. Jeder von uns ist ein Bild Gottes. Wir denken oft ja gar nicht darüber nach, aber die Aussage, die damit verbunden ist, ist ja kaum zu glauben. Wir sind ein Bild Gottes. Ihr Lieben, und das ist umso deswegen auch erstaunlich oder wichtig zu verstehen, weil von Anfang an ist die Bibel durchzogen von einer Aussage Gottes, die in die Richtung geht, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Gott will nicht, dass er irgendwie abgebildet wird. Er will nicht, dass Menschen sich irgendein Bild von Gott machen und dieses Bild vielleicht dann anbeten oder sich auch eine Vorstellung in einer falschen Weise machen. Es gibt ein ganz intensives Bilderverbot im Alten Testament, nur an einer Stelle nicht. Die einzige Stelle, der einzige Ort, wo Gott positiv von seinem Bild spricht, ist der Mensch. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Das einzige, wo Gott sagt, ich schaffe mir selber ein Bild in dieser Welt. Das ist der Mensch. Das bist du und ich. Und das müssen wir uns einmal vorstellen, dass jeder von uns eine solche unglaubliche Würde hat, eine solche Größe hat, dass es wirklich wahr ist, dass wir ein Abbild dieses lebendigen Gottes sind. Ein Urbild und Abbild. Und ihr Lieben, wenn das wahr ist, dann heißt das eben, dass der Mensch eine Auszeichnung hat in dieser ganzen Schöpfung, die eben nichts anderes, niemand anderer, kein anderes Geschöpf, kein anderes Wesen, nichts anderes hat als nur der Mensch allein. Er allein ist Bild Gottes in dieser Welt. Und Bild heißt dann in diesem Zusammenhang, dass Gott und Mensch in der Weise Urbild und Abbild sind, dass sie beide Personen sind. Die Personhaftigkeit Gottes und die Personhaftigkeit des Menschen, das ist es, was zunächst einmal deutlich ist, wenn Gott davon spricht, dass er uns zu seinem Bilde geschaffen hat. So wie Gott Person ist, mit all dem, was damit verbunden ist, so sind wir Personen. Und niemand anderer in diesem Universum ist Person. Und Person heißt, dass wir dazu geschaffen sind, dass wir als Personen, so wie Gott Person ist, als ein Gegenüber zu Gott geschaffen sind. Ein Gegenüber, mit dem er in einer ganz besonderen Beziehung leben möchte. Von Person zu Person. Und dass das absolut höchste, die höchste Würde ist und der höchste Sinn des menschlichen Lebens ist, dass wir Personen sind, die mit unserem Schöpfer in einer personhaften, innigen, ungebrochenen, harmonischen, vertrauensvollen, gehorsamen Beziehung leben. Es gibt keine höhere Qualifikation des Menschen, des Geschöpfs Mensch, als die, dass Gott gesagt hat, du bist mein Bild. Und ich habe dich geschaffen, um mit dir von Person zu Person in einer innigen, liebevollen Gemeinschaft zu leben. Und wenn wir diese wenigen Texte im Alten Testament, im ersten Buch Mose Kapitel 1 bis 3 lesen, dann merken wir, welche Art von wunderbarer Beziehung zwischen Gott und den ersten Menschen herrschte in diesem Garten Eden. Das ist das eine Kennzeichen, die innige Gemeinschaft. Dazu hat er uns geschaffen. Und das zweite, Gott hat von Anfang eine Bestimmung auf diesen Menschen gelegt. Und diese Bestimmung liegt darin, dass er uns dazu bestimmt hat, dass wir seine Repräsentanten auf Erden sind. Das ist eine Bestimmung. Wir sind die Einzigen, die dazu von Gott gerufen sind, dass wir herrschen. Das Wort herrschen heißt repräsentieren. Wir sind die Repräsentanten, die Statthalter Gottes auf dieser Erde. Und durch unsere Art, durch unser Wesen soll auf dieser Erde die Herrschaft Gottes sichtbar werden und sich ausbreiten. Das war sozusagen von Anfang an die Absicht Gottes auch in dem Garten Eden, dass die Menschen sozusagen über die ganze Welt die Herrschaft Gottes ausbreiten. Repräsentanten sind durch die Vermehrung, seid fruchtbar und mehret euch und herrschet über die ganze Erde. Dass die Menschheit, wenn sie sozusagen sich mehr und mehr entfaltet, mehr und mehr die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde repräsentiert. Und dann in dem Namen dieses lebendigen Gottes und im Auftrag dieses lebendigen Gottes sozusagen auf dieser Erde lebt und in Beziehungen zusammen unter den Menschen und in der Beziehung zu dieser Schöpfung die Herrlichkeit Gottes repräsentiert. Das sind die größte Berufung, die auf unserem Leben liegt, Repräsentant zu sein für den König aller Könige hier auf dieser Erde. Wir sollen durch unsere Gemeinschaft mit Gott, wir sollen dieses, was Gott darstellt, durch unser Leben widerspiegeln. Repräsentieren heißt auch widerspiegeln. Versteht ihr, das hat nicht so sehr mit Herrschen zu tun, was wir unter Herrschen verstehen, sondern widerspiegeln. So wie Gott ist, möchte er in seinem Abbild sein, in dem Menschen, den er geschaffen hat. Und hier auf Erden soll er diesen herrlichen Gott widerspiegeln. Nun, ihr Lieben, dann kam der Sündenfall. Ihr Lieben, das ist ein geschichtliches Ereignis. Ich habe keinen Zweifel daran. Das sind auch keine Märchen. Der Sündenfall hat damit zu tun, dass diese Gemeinschaft, die zwischen Gott und Mensch geplant war, auch hergestellt war, geschaffen war, zerbrochen ist. Das ist eigentlich Sünde. Das ist die Sünde in ihrer Qualität. Zerbrochene Gemeinschaft mit Gott. Es ist etwas kaputt gegangen. Sünde ist nicht so sehr, dass man das verkehrt tut oder das verkehrt tut. Das ist die Folge von Sünde. Das Eigentliche ist eine zerstörte Beziehung zu Gott. Eine Beziehung, die gebrochen ist. Und ihr Lieben, wodurch ist sie gebrochen? Wir kennen die Geschichte von dem Sündenfall. Lasst mich so sagen. Anstatt des Vertrauens kam der Zweifel und das Misstrauen in das Herz des Menschen. Und das Misstrauen, das hat angefangen zu fragen, meint es Gott eigentlich wirklich gut mit mir? Kann ich ihm wirklich immer vertrauen? Sind die Gebote, die er mir gibt, wirklich gut? So wie dieses Gebot, nicht zu essen von der Frucht des Baumes. Ist das gut? Oder enthält er mir etwas vor? Weil er vielleicht missgünstig ist. Und er will gar nicht das Beste mit mir. Statt Vertrauen, Misstrauen. Das war die Ursünde. Statt Gehorsam, der eine Frucht des Vertrauens ist, kam Ungehorsam. Ungehorsam ist eine Entscheidung. Der Mensch hat eine Entscheidung getroffen. Der Stimme des Misstrauens mehr zu gehorchen, die da sich in ihn, im Herzen begeben hat, als dem, was Gott von sich selber offenbart hat, dem Menschen. Die Stimme des Misstrauens. Und da hat natürlich auch diese dämonischen Kräfte, die satanischen Kräfte kräftig mitgewirkt. Wir kennen die Geschichte. Aber das war sozusagen der Punkt. Aus dem Gehorsam wurde ungehorsam. Sie haben sich entschieden, von dieser Frucht zu essen. Und aus Demut wurde Hochmut. Hochmut heißt, ich will selber sein wie Gott. Aus dem Misstrauen, aus dem Ungehorsam kommt dann der Hochmut. Ich bin mein eigener Gott. Ich will nicht abhängig sein von diesem Gott. Ich bestimme selber über mein Leben, was gut und nicht gut ist. Aus Demut, aus der Akzeptanz Gottes, dass er Gott ist und ich Geschöpf bin und dass er das Beste will für mich, wird Hochmut. Ich erhebe mich über Gott. Wir wissen, wie der Satan da mitgewirkt hat, sozusagen auch dem Menschen das einzureden. Dass Gott eigentlich nicht will, dass wir so sind wie er und dass uns das vorenthält. Und dass es ja viel besser wäre für uns, wenn wir selber uns erheben, Gott gegenüber, und wir selber die Sache in die Hand nehmen. Ich nehme mein Leben selber in die Hand. Ich will nicht hundertprozentig vertrauen auf Gott. Ich will selber über mein Leben bestimmen, was gut und was böse ist und nicht einen Gott bestimmen lassen über mein Leben, was gut und böse ist und so weiter und so weiter. Und so hat die Sünde diese Beziehung zerstört. Und damit sind wir aus dem Paradies ausgetreten. Ihr Lieben, es ist nicht so sehr, dass Gott uns oder die Menschen aus dem Paradies ausgewiesen hätte, denn die Tatsache, dass wir, dass Menschen sich von Gott, sich gegen Gott wenden, heißt, dass sie sich selber von Gott trennen. Und diese Geschichte von Ausweisung der Menschen aus dem Paradies sagt das deutlich. Das ist die Frucht ihrer Handlung. Das ist die Frucht der Sünde. Und das ist sozusagen etwas, was nun wie ein Gift, sage ich einmal so, so redet die Bibel, über die ganze Menschheit gekommen ist. Durch den Ungehorsam des einen, sagt Paulus in Römer 5, ist die Sünde in die ganze Welt gekommen. Ist die Sünde wie eine Macht auf alle Nachkommen von Adam und Eva sozusagen gekommen. Wie eine Macht. Und hat uns als in eine Sklaverei gebracht, diese Sünde. Und so finden wir uns vor, schon von Anfang an unseres Lebens als Sünder, die unter dieser Macht der Sünde stehen, die das Paradies verloren haben. Das ist die große Tragödie der Menschheit. Davon erzählt die Bibel. Und das ist kein Märchen. Und darum geht's nun sozusagen, wenn wir von Karfreitag reden. Der Karfreitag ist die Gegenbotschaft. Der Karfreitag ist die Botschaft davon, dass Gott etwas unternommen hat, diese kaputte Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Der Karfreitag ist die Botschaft davon, dass es möglich ist, aus Gottes Gnade heraus, dass wir wieder zurückfinden in dieses sogenannte Paradies. Dass wir zurückfinden können, dass ein Weg gezeigt wird, ein Weg eröffnet wird, durch den wir wieder in diese Gottesbestimmung unseres Lebens hineinfinden. Nämlich wohin? Erstens, dass unsere Beziehung zu ihm wieder heil wird. Und das nennt die Bibel Versöhnung. Das wichtigste Wort von Karfreitag ist Versöhnung. Das wichtigste, was Gott für uns getan hat, ist, dass er einen Weg der Versöhnung gegangen ist. Ihr Lieben, wenn eine Beziehung kaputt ist, wenn diese Beziehung geheilt werden soll, dann redet man von Versöhnung. Es geht nicht nur darum, dass unsere einzelnen Sünden ans Kreuz geschlagen worden sind und sie von uns weggenommen worden sind. sondern es, das ist auch passiert. Aber das Tiefere dahinter ist, dass eine Beziehung wiederhergestellt wurde. Und dass Menschen begreifen müssen, es geht nicht nur darum, dass ich meine Sünden loswerde und dann am nächsten und übernächsten Tag genauso wieder drauf lossündige und dann immer wieder meine Sünden ans Kreuz ablage, sondern dass in meinem Herzen eine neue Beziehung zu dem lebendigen Gott entsteht, die geheilt ist, die harmonisch ist, die wieder in diesen Gehorsam zurückfindet, die innig ist. Eine Gemeinschaft in Übereinstimmung mit diesem lebendigen Gott. Ein Leben, das diesen Gott widerspiegelt. Weil wir diese Sünde des Ich will mein eigener Gott sein abgelegt haben. Dafür ist Jesus gestorben. Er ist gestorben für diese Sünde. Das ist die größte Sünde, die jeder von uns sozusagen in seinem Leben mitgebracht hat, schon von Geburt an. Ich will mein eigener Gott sein. Ich will mein Leben nicht aus meiner Hand geben. Ich bestimme selber die Route meines Lebens und alle Entscheidungen. Und ihr Lieben, alles, was damit verbunden ist, und dieses Misstrauen, dass wenn wir Gott zu viel in unser Leben einlassen, dann wissen wir ja nicht, ob das gut ist für uns. Alles das, das ist doch eigentlich die Ursünde, dieses Misstrauen, dieses ständige Misstrauen. Ich weiß nicht, wie ich dran bin bei Gott, wenn ich mich ihm total ausliefere. Dieses Misstrauen ist wie ein Schlag ins Gesicht unseres Schöpfers. Aber so leben Menschen von Anfang an. So haben auch wir gelebt. Es ist ein Schlag ins Gesicht. So wie wenn Gott nicht vertrauenswürdig wäre. Aber dafür ist sozusagen Jesus ans Kreuz gegangen. Dafür ist er Mensch geworden, dafür hat er sozusagen diesen Weg beschritten ans Kreuz und dieses Kreuz, die Botschaft, die es im Kreuz ist, Versöhnung. Das heißt, Gott hat in Jesus, hat er die Welt mit sich versöhnt. Das ist der Text, von dem ich gelesen habe. In Jesus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. In Jesus, Gott war in Jesus, als er am Kreuz starb. Und da hat er die Welt mit sich versöhnt. Das heißt, er hat seinen Arm ausgestreckt nach uns. Und ihr Lieben, es ist sehr interessant, dass wir das ja nie missverstehen. Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen und musste am Kreuz ein Opfer bringen, um den zornigen Gott zu befriedigen. Jesus hat nicht sozusagen für Gott ein Opfer gebracht, indem er gesagt hat, dieser Gott ist zornig und deswegen muss man ihn besänftigen mit einem Opfer, damit er wieder gnädig ist. Das ist eine komplette Umdrehung dessen, was geschehen ist. Ihr Lieben, Gott hat ein Opfer für uns gebracht. Das ist genau das Gegenteil von dem. Was manchmal mein Mensch meint, diesen Gott, den muss man irgendwie besänftigen. Ihr Lieben, Gott ist nie der Feind des Menschen geworden. Wir sind seine Feinde geworden. Als wir uns abgetrennt haben von ihm, als wir sozusagen die ersten Menschen und dann das in die Welt gekommen ist, dann war zwischen Feindschaft zwischen Gott und uns, aber von unserer Seite aus. Wir haben Gott den Rücken gekehrt. Wir sind nicht auf ihn eingegangen. Wir lassen ihn einen guten alten Mann sein. Wir holen ihn nur hervor, wenn wir vielleicht Hilfe brauchen. Sonst, wenn es gut geht in unserem Leben, spielt er keine Rolle. Was für eine Missachtung Gottes. Versteht ihr, wenn man ihm gleichgültig gegenüber ist, ist es genauso schlimm, wie wenn man gegen ihn rebelliert. Diese Gleichgültigkeit Gott gegenüber, die bringt zum Ausdruck, dass eben, wenn man sich mit ihm abgibt, hat man auch nicht viel davon. Was ist schon Gott? Man ist gleichgültig. Ihr Lieben, und hier wird zum Ausdruck gebracht, dass Gott selber nie aufgehört hat, den Menschen zu lieben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab und das heißt in den Tod gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Die Welt musste versöhnt werden, nicht er. Er hat mich geliebt, auch in der Zeit, wo ich ihm noch nicht gedient habe. Jesus ist für uns gestorben, sagt Paulus dann auch in Römer 5, als wir noch seine Feinde waren. Er hat nicht gesagt, naja gut, wenn ihr anfangt, mich zu lieben, ja, dann werde ich euch sozusagen irgendwie erlösen in irgendeiner Weise. Nein, Gott hat zuerst einen Schritt gesetzt, er hat die Hand ausgestreckt. Und deswegen, diese ausgebreiteten Arme am Kreuz sind ein besonderes Zeichen, auch ein sichtbares Zeichen dafür, dass sozusagen von ihm aus diese erlösende Botschaft ausgeht, die meint, ihr könnt zurückkehren in meine Arme. Ich habe den Weg eröffnet. Und ihr Lieben, dieser Weg, den Jesus eröffnet hat, der ist er selber. Kann ich dieses Bild jetzt nur zur Erläuterung, kennen viele schon. Das ist ein Bild, das einfach grafisch noch einmal darstellen soll, was eigentlich damit gemeint ist, mit diesem Kreuz von Golgatha. Ihr Lieben, als Jesus starb, da ist eine Brücke geschlossen worden zwischen Gott und Mensch. Dieser Graben, diese Entzweiung, diese Feindschaft, wie auch immer sie sich ausgedrückt hat, diese Sünde. Und Jesus ist in diesen Graben getreten, nicht nur um unsere Sünde, unser Misstrauen, unsere Ich-Bezogenheit, unsere Trennung, unseren Tod auf sich zu nehmen, sondern dadurch uns auch zu erlösen in dem Sinne, dass jetzt über ihn wieder eine Gemeinschaft möglich ist. Ihr Lieben, das Größte, was man gewinnen kann, ist eine erneuerte, harmonische Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Das ist Erlösung. Das ist Erlösung. Das ist eine personale Kategorie. Es ist nicht eine Erlösung in dem Sinne, dass es mir jetzt gut geht oder besser geht, sondern dass meine Beziehung zu dem lebendigen Gott in Ordnung gekommen ist. Dass da etwas beginnt, Neues in mir zu leben. Wenn Jesus, sozusagen nun dieser Jesus, der gekreuzigt und auferstanden ist, in mir lebt, dann ist hier Erlösung geschehen. Wenn dieser Jesus in mein Leben hineingekommen ist, und das ist die Voraussetzung, wir können diese Versöhnung nicht erleben zwischen Gott und Mensch ohne Jesus, es geht nicht. In diesen Riss ist nur Jesus eingetreten. Und nur er als Person ist der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt er. Niemand. Also wir brauchen ihn selber, indem wir ihn einlassen, indem wir ihn annehmen, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben, indem wir ihm unsere Sünde bekennen, indem wir ihn auf den Thron unseres Lebens geben, indem wir ihm Wohnung geben in uns. Wohnung geben. Gott möchte wohnen in uns. Versteht ihr, das ist das Eigentliche unseres, des Christseins, des Erlösseins, dass er Wohnung hat in uns. Dass er lebt in uns. Dass wir in versöhnter Haltung mit ihm leben. Dass wir ihm vertrauen. Dass wir ihm gehorchen. Dass wir uns ihm hingeben. Dass wir ihm dienen. Dass in unserem Herzen eine Beziehung wächst und wächst und wächst, die damit begonnen hat, als wir verstanden haben. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Erlösung. Ohne diese Erlösung und ohne diesen Erlöser bleibt dieser Graben, diese Trennung, und sie endet in einer ewigen Trennung. Es ist nicht der böse Gott, der dazu führt, dass es eine Hölle gibt. Es ist der Mensch, der nicht reagiert, der taube Ohren hat auf das Angebot dieses Jesus am Kreuz. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wenn wir das selber erlebt haben, dass es um diese Erlösung geht und dass wir versöhnt sind mit dem lebendigen Gott, dass das nur die eine Seite ist dessen, was wiederhergestellt ist, nämlich diese innige Gemeinschaft mit ihm, wie sie im Paradies war. Aber im Paradies gab es noch eine zweite Sache, Kennzeichen, nämlich eine Berufung, eine Bestimmung auf unserem Leben. Und Paulus hat in diesem Wort, das ich gerade vorhin gelesen habe, von dieser Bestimmung geredet. Paulus in diesem selben Kapitel sagt er zum Beispiel, weil Jesus für uns gestorben ist, leben wir jetzt nicht mehr für uns selber, sondern für den, der für uns gestorben ist. Das ist Folge der Erlösung. Versteht ihr, das ist der zweite Teil. Das ist die andere Seite der Medaille. Es geht nicht nur darum, dass ich erlöst bin. Es geht darum, dass Gott mit mir auf dieser Erde eine Bestimmung hat. Er möchte gerne, dass nicht nur ich das erlebe, nicht nur ich das erkenne, dass es um eine versöhnte Beziehung mit Gott geht, sondern dass die ganze Welt es erfährt. Und die Welt beginnt in meinem Umfeld. Darum sollen wir nicht mehr für uns leben, also dass es uns geht, alles das, nur darauf zu schauen, dass alles in meinem Leben okay ist. Und glücklich zu sein, weil ich erlöst bin, weil ich versöhnt bin mit Gott. Nein. Wenn wir versöhnt sind, dann sagt Paulus, lasst uns Botschafter der Versöhnung sein. Und Botschafter ist eine Bestimmung. Eine Bestimmung, dass durch uns hindurch diese Botschaft weitergegeben werden soll, die lautet, lasst euch versöhnen mit Gott. So hat es Paulus im 2. Korinther 5 geschrieben, gerade den Text, den ich gelesen habe. Lasst euch versöhnen mit Gott, seid Botschafter, die es rufen in diese Welt hinein. Lasst auch euch versöhnen mit diesem lebendigen Gott. Das ist es, worum es in eurem Leben geht, um sonst gar nichts in erster Linie. Und aus der versöhnten Beziehung heraus wird das Leben neu. Aus dieser Beziehung heraus können wir auch wirklich diese Botschaft weitertragen. Und je mehr wir erfüllt sind von der Versöhnung, die in uns stattgefunden hat, umso mehr werden wir Botschafter der Versöhnung. Je weniger uns das in unserem Herzen bewegt, wie wenig dankbar wir sind, dass wir erlöst sind und versöhnt sind, umso weniger werden wir Botschafter sein. Und das ist auch die Botschaft vom Kreuz, nicht nur für uns. Sondern die Frage ist, bin ich wirklich ein Botschafter der Versöhnung? Sind wir Menschen, die von verstanden haben, die Erlösung, die Versöhnung hat einen Ruf, hat eine Beauftragung, eine Bestimmung über unserem Leben, nämlich nun selber Botschafter zu sein. Aber Botschafter der Versöhnung können wir nur sein, wenn wir selber versöhnt sind. Und darum, ihr Lieben, liegt eine Berufung auf jedem von uns. Da ist niemand ausgenommen. Darum liegt eine Berufung auf der Gemeinde. Die Existenz dieser Gemeinde hängt davon ab, inwieweit wir Botschafter der Versöhnung sind. Das beginnt damit, dass wir diese Botschaft innerhalb der Gemeinde leben. Die Botschaft der Versöhnung. Das hat viele Aspekte. Aber es endet nicht damit, dass wir so untereinander leben, sondern es geht weiter in die Richtung, dass wir als Gemeinde eine Basis sind, von der diese Botschaft ausgeht, wie Ströme lebendigen Wassers in unsere Umgebung hinein. Botschafter der Versöhnung. Und ihr Lieben, wenn wir mit diesem lebendigen Gott wirklich versöhnt sind und in Gemeinschaft leben mit ihm, haben wir ja Anteil an all dem, was er aus dieser Gemeinschaft uns geben möchte. Wir haben Anteil an seiner Herrlichkeit, wir haben Anteil an seiner Kraft und Vollmacht. Und dadurch ist diese Botschaft, wenn wir hinausgehen, muss die auch immer wieder geprägt sein von dieser Herrlichkeit, von dieser Kraft, die ausgeht. Und ihr Lieben, da liegt ein Punkt, wo wir uns ausstrecken müssen von ganzem Herzen. Wo wir sagen, Herr, wir möchten Botschafter sein für dich, aber wir möchten es sein in Kraft und in Herrlichkeit. Dass Menschen erkennen, dass Menschen merken, was es heißt, mit dir versöhnt zu sein. Dass das durch Zeichen und Wunder geschieht und durch vieles andere hindurch. Dass diese Botschaft der Versöhnung an Menschen kommt. Da geht es nicht nur um das Wunder,
sondern es geht darum, dass das Wunder ein Hinweis ist auf den, mit dem wir versöhnt werden sollen. Jeder Mensch, der ein Wunder erlebt von Gott, der erlebt es deswegen, damit Gott ihm offenbaren kann, wer er ist. Für einen Menschen, der Gott noch nicht kennt, soll es ein Eingangstor werden dafür, dass er sich versöhnen lässt mit diesem Gott. Wenn er diese Liebe Gottes spürt, dass er sich versöhnen lässt und nicht nur das Wunder nimmt und dann wieder sein eigenes Leben führt. Ihr Lieben, ich wünsche mir das so für mich und ich wünsche mir das für uns als Gemeinde, dass wir als ganze Gemeinde solche Botschafter noch viel mehr werden. Botschafter der Versöhnung. Das ganze Evangelium lässt sich in dieses Wort ausdrücken. Versöhnung mit Gott. Versöhnung. Und Versöhnung ist ein Lebenszustand. Da ist etwas in Ordnung gebracht. Da ist etwas in Harmonie. Das ist die größte Veränderung, die es in unserem Leben gibt. Paulus sagt auch in dem Kapitel, wenn jemand in Christus ist oder Christus in uns ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dann ist er ein neuer Mensch. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist die größte Veränderung, die es gibt, wenn wir versöhnt sind mit Gott. Und wenn wir diese Versöhnung leben, Tag für Tag und Tag für Tag, dann wird der Karfreitag für uns ein Lebenszustand. Dann wird diese Versöhnung etwas, was uns jeden Tag prägt und wofür wir jeden Tag von ganzem Herzen dankbar sein dürfen. Amen. Herr Jesus, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du ein so wunderbarer Gott bist, dass du ein Gott bist, der von sich aus die Hand ausgestreckt hat. Zur Versöhnung. Herr, obwohl du das hättest gar nicht tun müssen, aber wir sind so überwältigt von dieser Liebe, dass du dich um uns kümmerst, dass du uns nicht in unserer Verlorenheit einfach sitzen lässt, sondern dass du deinen Sohn gesandt hast und dass er eine Tür geöffnet hat, damit wir mit dir versöhnt werden können. Herr, das ist es, was unser Leben reich macht. Das ist es, was unserem Leben Sinn gibt, über diese irdische Zeitalter hinweg. Das ist, was unserem Leben Bestimmung gibt, dass wir wissen, wozu wir leben. Vater, ich bitte dich, dass du diese Offenbarung dessen, was du am Kreuz in Jesus für uns getan hast, jedem Einzelnen hier unter uns schenkst. Jedem Einzelnen. Ich bitte dich, dass es niemanden kalt lässt und dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, dass wir wirklich bereit sind, dich, Herr Jesus, als den, der aus Liebe zu uns dieses Werk der Versöhnung getan und eröffnet hat, dass wir das annehmen, dass wir dich annehmen und dass wir dich den sein lassen, der diese Versöhnung in uns vollbringt. Herr Jesus, wir danken dir und preisen dich. Amen.